Schelle links.
Schelle rechts.
Mehr Faust als Verstand. Hallo liebe Fans von Schelle links, Schelle rechts da draußen und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle anderen, die ganz gerne mal dabei zugucken, wenn sich ja mindestens zwei muskelbepackte 150 Kilo schwere Typen choreografiert eins aufs Maul hauen. Und wir machen heute so ein kleines bisschen, ich würde mal sagen, fast schon aktuelles Weltgeschehen, denn wir haben uns überlegt, also wir heißt Nico und ich, den begrüße ich erstmal. Hallo Nico.
Hallöchen.
Ja, wir haben uns überlegt, wir schieben jetzt mal so ein bisschen den Film Hulk Hogan, der Hammer, alias No Holds Barred, in den DVD-Player. Wer ihn noch auf Videokassette hat, naja, vielleicht auch dahin, ne? Selber schuld. So ein bisschen aktuell, weil Ende Juli ist ja Hulk Hogan im Alter von 71 Jahren von uns gegangen und das war ja, ich glaube, größte Wrestling-Legende aller Zeiten, ob großartig oder nicht, darüber kann man natürlich streiten. Und wir sind natürlich jetzt nicht alleine, Nico, wir sind ja sonst mehr oder weniger als Tag-Team unterwegs, aber wir machen heute mal so eine Art Stable draus, beziehungsweise wir holen uns noch einen Überraschungsgast dazu. Endlich mal wieder bei uns, der großartige, der einzigartige, nie erreichte und wahrscheinlich auch häufig kopierte, Steffen Anton ist wieder da. Ich grüße dich, hallo.
Yay, ich bin auch wieder da. Ja, hallo meine Lieben, hallo lieber Nico, hallo lieber Marcel und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf heute mal wieder dabei sein. Ich bin quasi euer Tag-Team-Partner. Ja. Der dritte, es gab ja manchmal diese Matches, wo es Tag-Teams gab und noch so ein Lilliputaner mitgekämpft hat. vielleicht kennt ihr das Doink und Dink oder so.
Ja, genau.
Und ich bin jetzt einfach, es gab zwei Doinks oder mehrere Doinks.
Ja.
Also es ist Doink 1, Doink 2 und ich bin jetzt als Dink noch mit dabei. So quasi als kleines Midget oder so. Ja. Naja. Oh, schon wieder. Haben wir da gar nicht angefangen und schon wieder politisch unkorrekt. Das ist einfach schlimm.
Doch, das macht
Entschuldigung.
Nichts. Ich glaube, das stört hier niemanden. Uns am allerwenigsten. Ja, ich hätte sonst einfach gesagt, da ich jetzt keine Lust mehr habe, mit Nico, dem typischen Jobber, hier zusammenzuarbeiten, brauche ich jetzt mal einen vernünftigen Main-Eventer. Deswegen habe ich dich eingekauft.
Hey!
Ich betrachte mich so als Mid-Card. Also Main-Eventer noch nicht ganz. Also Champion-Titel-Match hatte ich noch keins.
Ich tatsächlich schon, aber das liegt lange, lange Jahre her und das kann man eigentlich auch gar keinem erzählen. Ja, wir drei sind ja alle so ein bisschen mit dem Wrestling der 80er und 90er verbunden und auch aufgewachsen. Darüber machen wir auch nochmal eine eigene Folge. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn es soweit ist. Aber heute geht es tatsächlich einmal um Hulk Hogan. Und ganz besonders erstmal den Film No Holds Barred, habe ich ja vorhin schon gesagt. Oder wie am deutschen Titel heißt einfach Hulk Hogan, der Hammer. Ja, irgendwelche Erinnerungen an diesen Film oder irgendwelche Meinungen vorab, was man dazu sagen könnte? Steffen.
Erinnerungen an den Film hatte ich ganz verschwommene. Also ich hatte den Film mal gesehen. Du hast ja gerade schon gesagt, Marcel, ich war auch Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er auch großer Wrestling-Fan. Bin's heute noch so ein bisschen, ab und zu schaue ich mal rein, was sie so machen, aber bin eigentlich nicht mehr so begeistert von dem, was heute so geboten wird, aber so sage ich mal von 88 bis 95, das war so die Zeit, wo ich richtig engagiert und involviert war in das Geschehen. Und das war ja auch so die Zeit, wo Hulk Hogan relativ präsent vertreten war. Und deswegen hat man diesen Film damals natürlich gesehen, mal irgendwann. Ich glaube, der lief mal irgendwann auf Tele 5 oder so. Wir hatten aber noch kein Tele 5 und ein Kumpel hat mir das dann aufgenommen auf VHS. Mhm. Und man hat den dann irgendwann mal angeschaut. Genau, aber das ist schon lange her. Und wie gesagt, meine letzte Sichtung ist jetzt auch schon, wann war es? Also Anfang, Mitte der 90er, also schon um die 30 Jahre her, kann man sagen.
Genau. Nico, wie ist das denn bei dir?
Ja, tatsächlich kannte ich den Film noch gar nicht. Ich kannte andere Filme von Hulk Hogan. sei es der Ritter aus dem All und noch ein paar andere Sachen. Aber No Holds Barred oder der Hammer kannte ich vorher wirklich noch gar nicht. Also hatte es auch nie geschafft, mir den mal vorher anzusehen. Und ja, habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen.
Ja, ist leider auch so ein Film, der irgendwie sehr schwer zu kriegen ist, habe ich mal so mitgekriegt. Ja. Also über Streaming-Anbieter oder sowas gar nicht zu bekommen. Und ja. die DVD-Version zum Beispiel oder jetzt auch das Mediabook, was neu rausgekommen ist oder neu rauskommen soll, das ist übelst teuer für den Film.
Mhm.
Naja, da habe ich tatsächlich damals noch recht Glück, also ziemliches Glück gehabt, dass ich den für, ich glaube, unter 10 Euro kriegen konnte. Also das, naja gut, aber ich glaube, das wird jetzt auch nicht günstiger, ja, gerade dann, wenn sie verstorben sind, dass dann die Preise für deren Werke ganz schön in die Höhe schnellen können. Das ist nicht überall so.
Ich wollte gerade sagen, die Gemälde von Leonardo da Vinci wurden erst teuer, nachdem er verstorben war.
Ja gut, aber davon habe ich auch nicht so viele hier.
Nee. Hast du deine Mona Lisa schon verkauft?
Nee, die ist noch da.
Also okay.
Die ist noch da. Ich habe noch keinen vernünftigen Preis bekommen. So. Okay. Ja. Aber wenn wir schon mal bei hoher Kunst sind, wir gehen dann direkt in die Handlung des Films hinein. Wir reißen das einmal ganz kurz ab, ja, und gehen auf die Schauspieler hinterher ein, also auf den Cast, mhm, auf Trivia, auf besondere Szenen und dann natürlich auch ein bisschen Schwerpunkt dann zum Schluss auf Hulk Hogan selber. Also das soll jetzt eine, es soll jetzt nicht so eine Tributsendung für Hulk Hogan werden, weil dafür reicht die Zeit nicht, dafür sind wir, also sind wir meiner Meinung nach auch nicht so die ganz großen Wrestling-Experten, aber einfach nur mal so einen Blick auf jemanden zu werfen, der doch einen immensen Einfluss auf unsere Kindheit und Jugend hatte, das ist schon vertretbar.
Ne? Ja.
Auch wenn, wie ich gesagt habe, er ein ziemlich streitbarer Mensch gewesen ist, also ziemlich streitbarer Charakter gerade zuletzt, aber dazu später mehr. Ja, liebe Leute, wir gehen dann direkt in den Film hinein. Zu detailliert wird es natürlich nicht, ihr kennt das von uns. Es geht um den Wrestler Rip, der absolute Weltmeister, der Superheld der World Wrestling Federation ist.
Ja.
Und der sorgt dafür, dass sein Sender immens hohe Einschaltquoten hat. Das gefällt allerdings dem Produzenten, dem Fernsehproduzenten Brell. Doch,
Brell,
genau.
Brell, ja.
Das gefällt dem Brell absolut nicht und er will alles versuchen, um Hulk Hogan, beziehungsweise um Rip, für seinen Sender einzukaufen.
Ja.
Und da bereitet ihm ein riesengroßes Angebot, das er eigentlich gar nicht ablehnen kann, aber Rip ist prinzipientreu, er bleibt seiner Liga, seinem Sender, ja, er bleibt ihm treu und somit geht dann die ganze große Intrige los von Brell und der plant so seine eigenen miesen Machenschaften, inklusive einer, ja, einer Konkurrenzsendung, die eigentlich eher zum Schmunzeln gedacht ist. Um es ja einfach mal so auszudrücken.
Die Schlacht der harten Männer.
Ja, ganz genau.
Ja.
Steffen, hast du dir die Schlacht der harten Männer dann auch sehr genau angesehen? Oder
ja,
was sagst du dazu?
Man kam ja nicht drum rum. Also genau, die Schlacht der harten Jungs oder Männer, genau.
Ja, genau, Schlacht der harten Jungs, irgendwie so Tough Guys, irgendwie sowas, ja.
Tough Guys oder so, ne, ja, genau. Mhm. Ja, das ist recht interessant. Ist ja auch, ja, also ich habe schon die Spelunke, wo das auch stattfindet beim ersten Mal, die ist ja sehr, sehr sehenswert, inklusive Personal. Also
ja,
inklusive sanitäre Einrichtungen. Also das ist so das der Gegenentwurf zum sauberen Wrestling-Ring, in dem Rip kämpft bei der World Wrestling Federation.
Ja.
Und was ich vielleicht noch ganz kurz sagen will, weil mir es aufgefallen ist, einfach dieses Thema World Wrestling Federation. Mhm. Es gibt die World Wrestling Federation,
ja,
die gibt es in dem Film, aber es gibt nicht Hulk Hogan und es gibt auch nicht X, also sein erster Gegner, ist ja, also wird ja von William Eady, also von X gespielt. Und es gibt Jesse Ventura und Gene Okerlund. Also sprich, es gibt Menschen, die man kennt aus der World Wrestling Federation. Die Liga heißt auch World Wrestling Federation, aber wir sind in einer fiktiven World Wrestling Federation. Also es ist so eine Mischung aus Realität und Fiktion. Und das ist mir halt aufgefallen. Ich frage mich, ob die Rechte nicht hatten an dem Namen Hulk Hogan. Das ja, hat ja Marvel noch was mit zu sagen, weil es ja auch wegen Hulk und so, ne?
Ja.
Ist ja auch, Hulk Hogan hat ja mal 2 Sterne drin gehabt an seinen, wenn du Hulk Hogan Fanartikel gekauft hast, dann, da waren immer, also an allen waren irgendwie, war 1 Stern dran, weil die Rechte, also Macho Man Randy Savage zum Beispiel ist
ja
recht, World Wrestling Federation.
Ja, richtig.
Oder halt Titan Sports. Aber Hulk hat immer 2 Sternchen dran gehabt, weil der noch, die Rechte noch bei Marvel noch lagen wegen des Namens Hulk. Ja. Mhm. Ich vermute mal, dass es einfach daran lag, dass er nicht als Hulk Hogan aufgetreten ist, oder sonst hätte jeder gedacht, das ist irgendwie so ein Biopic oder so eine Autobiografie, vielleicht wäre dann auch verwirrend gewesen, aber ich finde es halt, dass man die Liga dann so gelassen, also dass man dann irgendwie nicht einen fiktiven Namen genommen hat, sondern dass man dann schon noch das Logo und den Namen der World Wrestling Federation genommen hat. Ist ja Vince McMahon war ja mit beteiligt am Film, also von daher war ja schon so eine WWF-Produktion.
Ja.
Aber irgendwie dann so ganz konsequent war es dann doch nicht, weil die Menschen dann irgendwie alle anders hießen. Also außer Gene Okerlund und Jesse Ventura, die hießen wiederum so, wie sie immer heißen. Also es ist ein interessanter Mischmasch.
Das ist richtig.
Oder wie Gene zu ihm gesagt hat, er hieß ja als Spitzname hatte ja Jesse Ventura, The Body Ventura.
Ja, genau. Ja.
Und Gene Okerlund in der liebevoll Jesse Nobody Ventura.
Genau, das gar nicht übel.
Der war gut. Ja. Ich so, Gene Touché.
Ja, der war gar nicht so schlecht. Ja, es muss natürlich ein großer Gegner für Rip gefunden werden. Ja, Nico, wer ist es denn?
Tony Tiny Lister, aka Zeus.
Der Göttervater Zeus.
Ja. Zeus, der, wenn du mich ärgerst, schieße ich dir den Blitz dahin, in wo die Sonne nicht scheint.
Aha. Sehr gut. Ja, also der junge Mann macht sich einen Namen, indem er einfach mal das Turnier der harten Jungs gewinnt. Beziehungsweise ihm wird einfach der Sieg zugesprochen vom Produzenten, von Brell. Er bekommt die $100.000 und soll jetzt natürlich derjenige sein, der Rip endgültig zerstört. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, Rip hat gar nicht so wirklich das Interesse daran. Er hat gar keine große Lust dazu, sich mit Zeus zu messen und zu beulen und zu prügeln. Aber Nico, wie geht's denn weiter? Was passiert?
Rip bekommt an seiner Seite eine junge, attraktive Managerin oder so zur Seite gestellt. Und ja, Rip ist nicht ganz abgeneigt, wie man schon sehen kann, als er sie kennenlernt. Ja. Und ja, allerdings stellt sich heraus, dass die nette Dame von besagten Brell von engagiert wurde, um ihn zu verführen und dass er ihn später erpressen kann, dass er vielleicht doch noch in die Sendung kommt, etc. Aber sie verliebt sich in ihn und sagt, nee, auf deine schmutzigen Machenschaften habe ich keinen Bock, das lasse ich. Und das sieht Brell nicht so gerne. Und ja, und tatsächlich kommt es denn später dazu. Also Zeus will Rip unbedingt in die Finger kriegen.
Mhm.
Und der Brell will das natürlich auch.
Klar.
Ja, also was macht er? Er vergeht sich, so gesehen, an Rips Familie, an seinen Bruder Randy, der immer bei seinen Kämpfen auch dabei ist, an seiner Seite steht.
Genau.
Und vermöbelt ihn aufs Derbste.
Ja.
Und ja.
Das ist dann sozusagen auch der Wendepunkt in der ganzen Geschichte. Da heißt es dann so, jetzt haben Brell und Zeus eine Grenze überschritten. Jetzt reicht es, jetzt gibt's Ärger, jetzt kommt Rip.
Mhm. Über den Darsteller von Randy kann ich auch noch was sagen.
Können wir gleich zu sagen.
Ja, bitte. Mhm.
Steffen, du hast was einzuwerfen?
Nö, passt alles soweit momentan.
Passt, ja.
Genau, also das ist gut. Wir sind bei 2/3 des Films angekommen, ja, und doch. Jetzt nimmt Rip die Herausforderung dann doch noch an.
Mhm, genau. Ja. In einem ja sehr seltsamen Match, würde ich sagen. Also das war so ein, doch, das war ein Oktagon. Also hier so, ja. So ein achteckiger Ring. Und das artet in einem, ja, also ein Wrestling-Match ist es wirklich nicht. Das ist echt nur eine Prügelei. Ja, alles erlaubt. No holds barred. Eben, also ja. keine Griffe verboten. Alle schmutzigen Tricks sind erlaubt. Aber am Ende gewinnt natürlich Rip. Und ja. dann ist die Superheldengeschichte damit eigentlich auch so gut wie erzählt.
Ja, nicht nur das. Ich denke mal, es soll so dargestellt werden, dass Zeus wirklich erledigt worden ist.
Ja, meinst du?
Dass... Ja, gut, ja, nee. Aber der andere, der Brell, der hätte mal nicht so ausrasten sollen, der wäre ja nicht gegrillt geworden.
Tja.
Ja, keine Leitungen freilegen.
Ach ja, eigentlich ist damit die Handlung des Films auch komplett erzählt.
Man kann ja doch auf ein paar...
Dann fang doch einfach mal direkt an, wenn dir irgendeine Szene besonders im Kopf geblieben ist.
Naja, also zwei vom Anfang, hau ich mal raus. Das, die eine, wo er halt im Büro von Brell ist und er ihm das Angebot macht. Und das so, das werde ich so nicht schlucken, sagte doch Brell. Und was macht Rip? Er zerknüllt den Scheck.
Ja.
Und ja, er darf ihn schlucken. Und dann diese... Ja, wahnsinnige realistische Entführung. Und der Fahrer am Ende, naja, wo er sich ein bisschen
eingeschissen hat, sag es.
Ja. Ich so, okay, da musste ich doch ein bisschen, auch Leute.
Ich glaube, die Szene hat es auch mittlerweile zu irgendeinem Meme geschafft oder sowas, ne?
What's that smell?
Du hast dir in die Hosen geschissen.
Oh Mann. Echt. Also,
ja.
Ja, ich glaube, da sollte auch einfach mal so ein bisschen, ich würde mal sagen, kindgerechter Humor mit eingebaut werden. So ein kleiner Pipi-Kacka-Witz oder so musste irgendwo mit eingebaut werden.
Ja, was ich witzig finde, denn als er rauskam, war der Film ab 18. Wenn der ab 18 freigegeben worden ist, warum willst du da was Kindgerechtes reinmachen? Ja. Willst du mich verarschen?
Tja. Ja. Steffen, was sind so deine Highlights oder vielleicht sogar Lowlights aus diesem Film?
Ja, ich möchte nochmal auf das zu sprechen kommen, was da Nico gerade gesagt hat mit dem ab 18, mit der 18er Freigabe.
Ja, sehr gerne.
Das hat mich sehr verwundert, warum dieser Film ab 18 freigegeben war, weil ich habe meines Wissens nach fließt in dem Film recht wenig Blut. Also es ist wirklich, also die Schlägereien sind wirklich eigentlich brutal, so dass viel mehr Blut fließen müsste eigentlich. Mhm. Und es wird aber eigentlich, so wie ich das gesehen habe, fließt da fast kein Blut. Ne? Nee. Und es gibt Filme aus den 80ern, die wesentlich brutaler sind und vielleicht ab 16 freigegeben sind. Also das hat mich, diese 18er-Freigabe, die hat mich ein bisschen gewundert. Es gibt natürlich ein paar grenzwertige Szenen, die vielleicht einfach mit, also gerade diese versuchte Vergewaltigung von der Samantha später, dann, wo ich mir denke, warum passiert das jetzt gerade? Also was will man damit bezwecken?
Ja.
Nach dem Motto, wenn du nicht zum Kampf antrittst, vergewaltigen wir deine Managerin. Vergewaltigt irgendeinen Mitarbeiter von uns deine Managerin? Soll das psychologischer Druck sein? Oder was? Warum baut man das ein? Und das kann natürlich sein, dass das, weil das ein bisschen, fast schon ein bisschen verstörend war für mich, diese Szene, dass das irgendwie dazu beigetragen hat, so nach dem Motto, einfach random meine Frau vergewaltigen und damit jemand anderen zu irgendwas zwingen. Mhm. Vielleicht war das so der Grund oder einer der Gründe, warum man dann gesagt hat, ist ab 18. Und Wrestling generell ist ja, also die Wrestling-Videos sind ja alle ab 16, glaube ich, freigegeben. Also stimmt, ich kenne noch diese Kaufbrillen früher, diese VHS-Bänder, man das kaufen konnte, die waren immer ab 16 freigegeben.
Ja.
Und viel brutaler als die Wrestling-Matches, WWF ist der Film jetzt, finde ich auch. Also klar, es gibt halt Schlägereien und es gibt halt so aufs Maul, sage ich mal, aber so richtig brutal fand ich die jetzt gar nicht. Das ist für mich jetzt gerechtfertigt wäre, den Film irgendwie ab 18 das freizugeben. Und der ist ja auch neu geprüft worden, 2013, glaube ich, und ist dann jetzt seitdem, ist er, glaube ich, ab 16 freigegeben. Ja. Und das passt dann eher, finde ich. Und ansonsten Szenen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, also diese in die Hose geschissen Szene, die hat der Nico gerade schon erwähnt. Der generelle Film, es gibt ja diese Szene, wo dann der Brell mit seinen zwei Handlangern da wo die das erste Mal in diese Location reingehen, wo diese Schlacht der harten Jungs stattfindet.
Diese Kneipe, ja, genau.
Ja. Was sagt dann die Frau im Einlass, die sagt, ihr wollt bestimmt in die Schwulenbar. Ja. Und das, also manchmal ist, also der Film ist schon so ein chauvinistisches, macho-mäßiges, primitives Machwerk. Also mehr anders kann man es nicht sagen. Ja. Auch wie hier mit der Umgang mit Frauen, also mit der Vergewaltigungsszene, habe ich auch gerade schon gesagt, also man sollte das vielleicht nicht so ernst nehmen, weil es halt aus den 80ern ist, aber auf der anderen Seite ist der Film ja auch schon von Ende der 80er, wo auch die Actionfilme sich schon so ein bisschen gewandelt hatten, also diese dummen Haut drauf gab es, also der war ja dann auch schon Stirb langsam von 88, der war ja ein bisschen von der Machart anders, wie jetzt die Stallone und Schwarzenegger Filme, wo halt der Held eher mit Köpfchen vorgeht oder halt auch nicht so muskelgepackt ist und nicht ganz so primitiv unterwegs ist, sag ich mal, wie so ein Tumba Haut drauf ist, wie jetzt vielleicht manchmal Arnie oder Sylvester Stallone in ihren Filmen waren. Also sprich, der Film wirkt eigentlich wie so ein Relikt aus Anfang Mitte der 80er. Er wirkt von der ganzen Machart her nicht wie ein Film, der schon fast an der Schwelle der 90er erschienen ist. Es wird auch von der Handlung her wird noch vieles so gemacht, so was man so kennt, so auch am Ende die Szene, wo er den Kampf nicht gewinnen darf, weil die Samantha entführt wurde. Und so, das habe ich unzählige Male schon gesehen. Diese genau gleiche Konstellation, ob das jetzt bei Karate Tiger 3, der Kickboxer mit Jean-Claude Van Damme ist, da gibt es nämlich auch so eine Szene am Ende, wo irgendwas, ich glaube, irgendwen haben sie entführt oder irgendwas war, und als er da mitkriegt, dass die Person frei ist, wehrt er sich endlich mal richtig. Und diese Konstellation, die gibt es ganz, ganz häufig, also halt diese so schablonenartige Handlung. Ne? Mhm. Sorry, wenn ich jetzt so viel laber, aber
ich höre gerne zu, also das ist so interessant gerade.
es sprudelt gerade so ein bisschen aus mir raus. Ja. Und was auch noch irgendwie ein bisschen grenzwertig ist, auch wieder der Klassiker, so der gute weiße Held kämpft gegen den bösen Schwarzen. Das ist ja, haben wir ja bei Rocky auch schon gehabt, ne? Mit Clubber Lang und so, ne? Das heißt auch wieder ein bisschen dieses Klischee so, was wir natürlich voll ausnutzen hier wieder, aber was eigentlich auch nicht mehr ganz in die Zeit passt, weil wir eigentlich schon Ende der 80er schon ein bisschen drüber hinaus waren an der Schwelle zur 90er. Also das ist mir halt auch nochmal aufgefallen, dass der Zeus wird auch gar nicht so charakterisiert. Der wird nur, was ist die Motivation von Zeus? Du siehst da zwischendurch mal so einen Bildschirm, wo der Brell ihm immer einredet, Rip findet dich blöd und Rip wischt den Boden mit dir auf oder wo er aufgestachelt wird. Aber eigentlich wird ja Zeus nur als stupide Kampfmaschine dargestellt.
Ganz genau.
Was ist die Motivation oder vor allen Dingen, was ist auch die Motivation von Brell? Er hat ja dann seine erfolgreiche Show am Start mit Schlacht der harten Jungs. Er macht ja Einschaltquoten. Es war so erfolgreich wie noch nie. Und das war ja das Ziel. Er wollte ja Einschaltquoten machen. Und das hat er erreicht. Warum muss jetzt Zeus noch Rip herausfordern? Warum? Ja. Um noch mehr Einschaltquoten zu haben? Oder? Ich weiß, also mir fehlt so ein bisschen auch die ganze Motivation, aber dann sollte man das bei so einem Film einfach nicht tun.
Nee, also ich vermute in dem Fall ganz einfach, ne, also wenn er wollte ja von Anfang an Rip für seinen Sender, für seine Sendung haben. Er wollte das alles zu sich rüberholen, damit er eben noch mehr Ruhm, noch mehr Einschaltquoten einheimsen kann. Und wenn Rip einfach sagt, ja, nee, möchte ich aber nicht, gut. Dann ist das so eine Sache, okay, wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich, dann bist du mein Feind, dann muss ich dich zerstören. So, und das hat er natürlich mit Zeus und der Schlacht der harten Jungs oder so, das hat er dann natürlich auch versucht aufzubauen. Und dann wollte er eben sagen, okay, Zeus, macht jetzt aber euren Superheld platt. Das ist jetzt sozusagen die neue Generation des bösen der stupiden Kampfmaschine, so wie du schon sagtest, das war eigentlich ganz richtig, weil mehr ist Zeus wirklich nicht. Der hat ja eigentlich kaum Text, der redet nicht wirklich viel, der ist eigentlich nur ein dumpfes, kämpfendes Tier.
Ja. Also, genau, der macht ja, der grunzt ja auch, macht ja nur so Grunzlaute immer und wie so ein ferngesteuerter Zombie fast oder wie so ein Golem. Also letztendlich, ohne eigenen Willen im Prinzip. Ne?
Ja.
Und das fände ich auch, ja, das ist auch ein bisschen speziell, weil selbst Clubber Lang hatte eine eigene Agenda bei Rocky 3. Ne? Ja. Der hat wenigstens eine eigene Agenda gehabt. Ne? Ja. Und der konnte auch mehr als zwei Sätze gerade aussagen. Aber Zeus ist ja jetzt nur, der hat ja dieser Tommy Lister hatte ja auch diese Augenbehinderung, er hat ja war ja auf einem Auge blind irgendwie. Und witzig, wenn man in Wikipedia, glaube ich, die Inhaltsangabe liest von der Hammer, steht drin, ein schielendes schwarzes Monstrum. Ja? Also wie klischeehaft und wie rassistisch geht es denn noch? Ne? Also dieser Dummkopf, der nicht mal gerade ausgucken kann, aber halt Muckis hat und auch noch schwarz ist, der soll jetzt den strahlenden Helden hier zerstören. Ja. Also da kommt alles zusammen, was irgendwie so gar nicht geht, finde ich. Aber Stimmt. Ja, okay, das vielleicht noch eine Szene und dann höre ich auch auf.
Alles gut.
Eine Szene, die mir gefallen hat im Film, ist eigentlich fast meine Lieblingsszene gewesen im Film.
Ja.
Es gibt eine Szene, die ein bisschen an eine Bud Spencer und Terence Hill Schlägerei erinnert. Könnt ihr euch denken, was ich meine?
Oh, nee. Also jetzt so aus dem Kopf nicht. Hilf mir mal.
Die, ich glaube, wo sie in diesem Ort sind, in der Bar.
Genau.
Ja.
Sie sitzen im Restaurant und da kommt ja diese schwarze Bedienung und flirtet so ein bisschen mit Rip und bringt da so einfaches Essen. Im Hintergrund läuft Country-Musik.
Ja.
Und dann kommen noch so ein paar Typen, die Bar ausrauben wollen. Ja? Genau. Und was Rip dann macht, er haut sie nicht kaputt, nur so, sondern er setzt Essen, bewirft sie mit Essen.
Ja,
es gibt so klassische, er wirft sie über den Tresen und im Hintergrund läuft die Country-Musik weiter. Also das war, die hat mir gefallen, die Szene, die hätte auch gerne ein bisschen länger sein dürfen. Die fand ich, das war so eine Feel-Good-Szene. Die fand ich eigentlich ganz nett irgendwie. Ja. Aber das war auch eine der wenigen Szenen, wo ich jetzt sage, die war so richtig unterhaltsam und cool einfach.
Ja. Genau. Welche Szene mir auch in Erinnerung geblieben ist, als er mit Samantha, so hieß sie, das erste Mal essen geht in diesem französischen Restaurant und der Kellner also sag, ja, wenn Sie Hotdogs wollen, das kriegen Sie hier nicht. Ne? Also so tut, als ob der von nichts eine Ahnung, also gar nicht weiß, dass das ein französisches Restaurant und dann auf einmal kommt der Chefkoch da des französischen Restaurants an und dann so ein Muskelprotz verkehrt in so feinen Kreisen und da merkt man, dass er so der Freund hier, da kannst du, ich so, oui. ja, Entschuldigung, er ist neu. Was fällt dir ein, du Idiot? Ich so, okay. Das ist gut, das ist gut, das mag ich. Ich so, ja, nicht so ein, also man sah, dass so ein Möchtiger, dass er nicht nur so ein Hautraufschläger ist, sondern dass der auch ein kultivierter Mensch sein kann.
Ach, sowas, ja.
Ja.
Ja, ja. Also mit solchen Sachen spielt der Film dann doch ab und zu mal
so
ein bisschen diese Humorkarte aus und
ja,
ich glaube, das lockert dann auch so ein kleines bisschen die Stimmung allgemein auf, weil ich könnte mir vorstellen, die wissen, die haben selber beim Dreh und auch beim Drehbuch gewusst, das können wir nicht hundertprozentig so auf Action durchziehen, weil das glaubt uns keiner, das glauben wir nicht mal selber.
Ja, ich hab auch noch eine andere Szene, die mir gerade noch eingefallen ist, und zwar in dem Hotelzimmer, als Rip dann dieses Tuch aufspannt zwischen dem Bett.
Ja.
Das ist übrigens, ich habe das im Nachhinein mal gelesen, dass das rekurriert auf eine Szene eines Filmklassikers aus den 30er Jahren.
Oh, okay.
Ich weiß nicht, ob der Name Frank Capra euch was sagt. Das war ein Regisseur, der hat auch Ist das Leben nicht schön gemacht, diesen Weihnachtsklassiker, den ihr vielleicht kennt, diesen Schwarz-Weiß-Film.
Also vom Film selber habe ich gehört, aber der Name von dem Regisseur sagte mir jetzt gerade.
Also Frank Capra war ein recht bekannter Regisseur in den 30er, 40er Jahren.
Ja.
Und da gibt es einen Film, der heißt It Happened One Night, also es passierte in einer Nacht oder so ähnlich. Der ist von 1936 und da spielt, glaube ich, Clark Gable spielt da den Held und noch eine Frau spielt mit, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Mhm. Das ist so eine Screwball-Komödie im Prinzip. Okay. Und da müssen sie auch, und müssen halt so einen Roadtrip machen, irgendwie müssen irgendwo an ein Ziel kommen und müssen dann halt zusammen nachts in einem Hotel schlafen und mögen sie eigentlich gar nicht und kennen sie auch gar nicht wirklich. Und er hängt dann auch so einen Vorhang dazwischen und sagt, these are the walls of Jericho, also die Wände von Jericho im Prinzip. Und das kann man im YouTube auch anschauen. Ach, okay. Wenn man das anschaut, sieht man, so ähnlich aufgebaut im Prinzip die Szene. Und das haben die hier kopiert im Prinzip. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz netter, also die Szene ist eigentlich ganz nett gemacht, finde ich, auch als er sich dann aufs Bett wirft, das Bett kracht noch zusammen oder so, wobei dann kommt wieder so ein Chauvi-Spruch, wo er dann mehr oder weniger kritisiert, dass sie ja so verschlossen ihm gegenüber ist. Er sagt dann, im Foyer steht eine Couch, die ist anschmiegsamer als sie. Also er hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass sie anschmiegsamer, so nach dem Motto, sei doch nicht so widerspenstig. Mhm. Ne? Ja, ne, aber die Szene fand ich ganz witzig, so mit diesem Tuch dazwischen oder so. Das war auch wieder ganz nett. Das war halt auch mal keine Action-Szene. Und da wurde auch diese Chemie zwischen, diese halbwegs vorhandene Chemie zwischen Rip und Samantha da ganz gut genutzt, finde ich.
Ja, stimmt.
Genau.
Ach ja, Hulk Hogan, der Hammer. Nee, ich verkneife mir jetzt jede Anzüglichkeit mit dem Titel, also das lassen wir nach. Nee, gut. Ja, das, sind natürlich schon mal eine ganze Menge Infos. Ich habe auch noch das ein oder andere Trivia dazu rausgesucht. Mhm. Auf den Cast gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Steffen, du hattest es vorhin ja schon gesagt, Vince McMahon hat den Film mitproduziert. Zusammen mit Hulk Hogan hat er auch das Drehbuch einmal komplett umgeschrieben. Es gab nämlich auch eine erste Version von New Line Cinema. Oh, okay. Kennt man ja auch, den Filmverleih ist ja auch sehr, sehr bekannt. Und McMahon und Hogan haben aber gesagt, nee, das gefällt uns nicht, wir machen das, wir überarbeiten das, und haben sich da tatsächlich 72 Stunden in einem Hotel eingeschlossen und das komplette Drehbuch einmal neu geschrieben und das dann auch sozusagen in Eigenregie dann auf Film gebracht, auf die Filmrolle gebracht. Mhm. Und auch um den Film zu promoten, hat man Tom Lister, also oder Tiny Lister, Tiny war ja sein Spitzname, der Mann lebt ja leider auch nicht mehr, der ist ja auch schon vor einigen Jahren verstorben.
Ja.
Und ich muss aber sagen, der war ein ziemlich guter Schauspieler, der war gar nicht schlecht. Also kennt man ja auch aus der Friday-Reihe zum Beispiel oder The Dark Knight hat er, glaube ich, auch mitgespielt.
Ja.
Und da war er auch echt gut.
Nicht Dark Knight.
Dark Knight Rises, glaube ich, ne?
Nein. Nein, Dark Knight Rises, das war Tom Hardy. Nein, er hat...
Er war bei Batman und Robin.
Nein, das war nicht Tiny Lister, das war der andere Wrestler, und zwar als Bane. Das war Jeep Swenson, glaube ich, oder so. Der hat Bane gespielt bei Batman und Robin. Also Tiny Lister hat nicht bei Batman und Robin mitgespielt.
Ach so, ja.
Er hat bei Das fünfte Element mitgespielt, bei Universal Soldier, bei Jackie Brown.
Ja.
Und der ist 2020 an Covid, also an der ist, der hat Corona gehabt,
ja,
und hat sich nie vollständig erholt und ist daran tatsächlich gestorben. Ne?
Ja.
Genau.
Mhm. Und ich bin mir doch ziemlich sicher, dass er auch bei Dark Knight dabei gewesen ist. Es gab doch einmal diese Szene, da hatte der Joker hatte doch zwei Fähren gekapert und da sollten die doch untereinander ausmachen oder sollten die Passagiere bestimmen, ob sie diesen Fernzünder von der Bombe drücken oder nicht. Und Tiny Lister ist derjenige gewesen, der von seiner Fähre aus den Fernzünder ins Wasser geschmissen hat.
So. Kann gut sein. Also ich kann es jetzt weder bestätigen noch dementieren. Doch, ich sehe gerade in Wikipedia, zeigt es tatsächlich an, Dark Knight. Mhm. Und Fährenhäftling, genau, Tommy Lister Jr. als Fährenhäftling,
ja,
spielt er ja mit. Also du hast anscheinend wirklich recht, genau.
Mhm. Ja, ist ja auch okay. Naja, wie gesagt, also er sollte jedenfalls eben auch sehr in den Fokus gerückt werden damals und ist auch tatsächlich in die damalige, also echte, ich sag jetzt mal, in die echte WWF gekommen. Mhm. Hat tatsächlich auch 3 Kämpfe bestritten, allerdings ist er kein Wrestler gewesen. Und deswegen hat man ihn einfach so in Tag-Team-Matches gesteckt. Sondern ja. Die anderen Wrestler haben dann eher den Job gemacht, haben dann eher die jeweiligen Kämpfe geleitet. Und er kam dann einfach nur ab und zu mal rein, um hier und da ein bisschen zu prügeln.
Ja. Und das sieht man dem auch an, dass er kein Wrestler war. Und ja. Das ist auch noch so ein kleines, so ein Manko dieses Films, gerade diese, dieser Endkampf zwischen Hulk Hogan und Tommy Lister, der ist so schlecht choreografiert und, so, und nur stupides Geprügel. Ja. Da muss ich wirklich sagen, hätte man jetzt, also wie zum Beispiel bei Der Ritter aus dem All, da hat ja der Undertaker mitgespielt. Mhm. Gut, der war 89 noch nicht so populär. Ich glaube, der hatte auch so Anfang der, also Ende der 80er, Anfang der 90er seinen großen Durchbruch. Mhm. Aber man hätte dann sicherlich aus der Wrestling-Welt vielleicht einen anderen Gegner noch nehmen können, der vielleicht auch mehr Charisma hat. Gut, André the Giant, weil jetzt, der war jetzt, hat jetzt nicht das Charisma eines Bösewichts, finde ich, und er war auch gesundheitlich schon angeschlagen. Mhm. Aber man hätte sicherlich den einen oder anderen finden können, wo man einfach auch diesen Kampf besser choreografiert hätte, weil das sieht so furchtbar aus. Und ich finde auch der Anfangskampf mit Hulk Hogan gegen X, da ist ja, da passiert ja auch nicht viel. Ne? Sleeper holt und vielleicht ein Clothesline und wirklich gut, Hulk Hogans Wrestling-Repertoire war jetzt auch begrenzt, sagen wir es mal so. Also war jetzt kein, war ja nie so der Highflyer oder nie so der Techniker.
Ja.
Aber ich muss wirklich sagen, dafür, dass es eine WWF-Produktion ist und dafür, dass da das größte Aushängeschild der World Wrestling Federation mitgespielt hat, wenn ich jetzt noch nie Wrestling gesehen hätte und hätte den Kampf, hätte den Film gesehen und dann hätte ich danach gesagt, ach, Wrestling brauche ich mir nicht anzuschauen, ist doch lame. Ja. Die machen doch nur so primitive Faustkämpfe, mehr ist das doch nicht. Ne? Und deswegen, also das nochmal zu dem Thema, dass der Tommy Lister eigentlich kein Wrestler war und das hat man dann auch, deswegen hat er ja auch nicht so viele Auftritte gehabt im Wrestling-Ring. Ja. Also der hat ja dann, wie gesagt, wie du es gerade sagst, 2-3 Kämpfe gehabt. Hat dann nochmal in der WCW nochmal ein Comeback gehabt, in Mitte der 90er, glaube ich.
Ja.
Aber das war, glaube ich, auch nicht so von Erfolg gekrönt,
meine ich. Nicht so wirklich, nee. Mhm. Nee, und während der Dreharbeiten hat es auch den einen oder anderen Unfall gegeben. Hogan hat Lister aus Versehen die Nase gebrochen und hat sich dann auch selber an den Glasscherben von so einem zerschlagenen Spiegel verletzt. Gut, kann auch mal vorkommen. Ich meine, Nico, du erinnerst dich an zum Beispiel das Krokodil und sein Nilpferd. Bud Spencer hat auch Joe Buckner die Nase kaputt gehauen oder hat.
Ja.
Kann mal vorkommen, kann einfach mal passieren. Ist ja auch nicht ganz so schlimm. Ja, haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges, irgendwas Großartiges? Also, ich habe nochmal so ein bisschen geguckt, wo der Film gedreht wurde. Das hatte mich nochmal so ein bisschen interessiert. Also, es gibt jetzt keine offiziellen Berichte oder Bestätigungen, wo jetzt überhaupt der Film gedreht wurde, aber man sagt wohl, Atlanta, Georgia ist sehr im Fokus gewesen und auch in Nashville, also in Tennessee, gab es den einen oder die eine oder andere Studioszene oder auch den Außendreh. Liegt ja eigentlich auch liegt ziemlich nahe. Also im Grunde kann der Film kann eigentlich auch überall spielen, aber das wollte ich dann doch nochmal so ein bisschen rausgesucht haben. Die Kritiker sind auch ganz klar der Meinung gewesen, das war nicht besonders gut. Und ich weiß nicht, ob euch die Namen Siskel und Ebert etwas sagen. Ja, Steffen sagt ja, klar. Klar. Nee, Nico, Siskel und Ebert sind ganz bekannte Filmkritiker in den USA gewesen, über Jahrzehnte hinweg. Und die haben den Film No Holds Barred in die Liste der schlechtesten Filme von 1989 aufgenommen. Und ja, Thema schlechteste Filme. Bei Schläferz lief er auch im Jahr 2015. Ja.
Ja.
Und das war, ich kann mich daran erinnern, dass ich das sogar gesehen habe. Und es gab sogar das typische Schläferz-Trinkspiel. Also, wer sich ein bisschen mit der Reihe auskennt, der weiß, zu jedem Film gibt es ein Trinkspiel. Und bei Hulk Hogans Film ist es halt so gewesen: jedes Mal, wenn er ein unmögliches, grelles, schreckliches Outfit getragen hat, musste man halt einmal einen kurzen trinken. Und davon gab es ja einige. Ja. Liebe Leute, noch einmal ganz kurz zu den anderen Leuten. Kurt Fuller haben wir vorhin auch schon mal mehr oder weniger erwähnt als Brell. Den kennt man ja auch.
Ja.
Ich kenne ihn hauptsächlich als Assistent von Rob Lowe aus Wayne's World.
Aus Scary Movie 1 Sheriff.
Ja, der etwas merkwürdige Sheriff, genau.
Ja.
Steffen, fallen dir noch andere bekannte Rollen von ihm ein? Mir jetzt so aus
Ghostbusters 2 hat er mitgespielt.
Natürlich.
Da hat er eine ganz, da war so der Bösewicht, glaube ich. Ja, also klar. Ich meine, irgendein Unsympath war er da, glaube ich, bei Ghostbusters 2.
Die rechte Hand des Bürgermeisters.
Ja, so der klassische Typ, der gesagt hat, ich glaube euch nicht, dass hier was Übersinnliches abgeht und jetzt verpisst euch mal.
Ja.
Was ja im ersten Teil dieser Walter Peck war, dieser Rothaarige. Das war im zweiten Teil der Kurt Fuller. Ich weiß, dass er noch bei Running Man und Independence Day mitgespielt hat, aber da wüsste ich jetzt nicht die Rollen. Also da ich beide Filme schon länger nicht mehr gesehen habe, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich vermute mal, er hat ja oftmals so keine netten Typen gespielt. Oftmals hat er so diese schmierigen, unsympathischen Intrigenspinner gespielt. Ne? Ja. Und das war ja jetzt hier auch so. Er hat ja auch stark Overacting betrieben. Also es war wirklich parodistisch, also fast schon parodistisch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er sich immer nach jedem Take hat er sich den Arsch abgelacht, weil er gedacht hat, wo bin ich hier eigentlich? Aber er hat alles aus sich rausgeholt, ja. Genau.
Ja. Wir hatten ja vorhin einmal ganz kurz auch die Szene angesprochen, in der Hulk Hogan Fuller oder Brell den Scheck in den Mund stopft. Da hat das da ist Hulk Hogan ein bisschen zu energisch bei der Sache dabei gewesen. Er hat nämlich mit seinen Fingernägeln den Rachen von Fuller aufgekratzt und das hat tatsächlich zu einer Infektion geführt.
Ach du Scheiße.
Ja, da hat sich Hulk Hogan nicht so ganz unter Kontrolle gehabt.
Ja, gut.
Ja, das kam dann, da kam dann wahrscheinlich einfach so diese Wrestling-Energie oder keine Ahnung, seine Python-Power kam dann einfach zusätzlich zum Vorschein. Ja. Keine Ahnung, wodurch die ausgelöst wurde. Tiny Lister haben wir ja auch schon erwähnt. Nico, du hattest noch gesagt, du weißt noch was zu seinem Bruder Randy. Was ich besonders auch lustig finde, dass gerade Rips Bruder Randy heißt. Ich meine, wenn man daran denkt, Hulk Hogan, Randy Savage damals, Freunde, Rivalen.
Zu dem Zeitpunkt Rivalen.
Ja, ich weiß.
Das war ja das Ding. Tatsächlich will ich mir die allerdings, was ich zu seinem Bruder Randy zu sagen habe, aufheben für unsere nette Kategorie.
Meinst du die hier?
Der Drömel-Ditcher.
Dann fang an.
Genau, bitte. Genau.
Dann mach es jetzt.
Randy wird gespielt von Mark Pellegrino. Mhm. Und ich möchte von euch wissen, Mark Pellegrino spielte später, viel, viel später, in einer Serie mit, die ich auch sehr gerne mag. Ich möchte von euch wissen, wo spielte er mit, in welcher Serie? Und ich möchte zusätzlich wissen, wen spielte er?
Ja, super. Also das ist ja...
Kleiner Tipp, es gehört zu einer meiner Lieblingsserien, die sehr lange ging, 15 Staffeln, um genau zu sein.
Okay.
Und, also Marcel, du könntest es wissen.
Ich könnte jetzt eine Ahnung haben, aber ich sag noch nichts.
Carrie? Naja, ich sag mal so, die Hauptcharaktere sind nach einem berühmten Gewehr benannt.
Okay.
In dieser Serie.
Der Nachname ist also ein Gewehrhersteller. Okay.
Ja.
Alles klar. Gut. Ich glaube, ich weiß Bescheid. Steffen grübelt noch, wie ich sehe. Überlegt noch.
Ich könnte jetzt eine andere Serie sagen, aber ich ohne das Rätsel jetzt zu lösen, weil die Serie, die ich meine, die hat keine 15 Staffeln. Mhm. Er hat bei Dexter, ich bin ein sehr großer Dexter-Fan. Mhm.
Okay.
Dexter hat eine Freundin in den ersten, oder halt eine Partnerin in den ersten 4 Staffeln, die dann irgendwann stirbt. Spoiler-Alarm. Der Ex von dieser Partner, also die wird übrigens fällt mir der Name gerade nicht ein, aber die hat bei Buffy, hat die Darla gespielt. Eine blonde, sehr hübsche Dame, aber ich fällt mir gerade der Name nicht ein, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat der diesen Ex-Freund von ihr gespielt, der immer mal wieder Probleme macht und der dann von Dexter auch kaltgestellt wird, glaube ich. Also Dexter ist ja so ein Serienkiller. Ist also eine sehr, sehr schöne Serie. Und da hat er auch mitgespielt. Witzigerweise, also Mark Pellegrino, ich habe das Gesicht gesehen und dachte, Mensch, den kenne ich doch. Das hat so ein typisches, den kennt man aus vielen Produktionen irgendwie. Und der war 89, war der erst am Anfang seiner Karriere so gefühlt und hat dann so seinen richtigen Durchbruch aus den 90ern, 2000ern gehabt, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und Julie Benz ist die. Okay. Genau, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Und er hat bei Beverly Hills Cop 2024, also bei dem Film, der letztes Jahr rauskam, der neue Beverly Hills Cop hat er auch, Mark Pellegrini, auch eine Rolle gehabt.
Ah,
genau.
Yeah.
Ja.
Ja, ich kenne jemand anderen mit dem Namen Pellegrino und das ist nämlich der gute Gio von den Podfluencern. Falls du das hier mal hören solltest, ganz liebe Grüße. Und ja, wir sehen uns ja demnächst. So.
Ich kann noch zu meiner Frage sagen, die Serie, die ich meine, lief von 2005 bis 2020.
Oh je, ja gut.
Ja.
Ja, 15 Staffeln, 15 Jahre, das kommt ja eigentlich auch ganz gut hin.
Ja.
So. Ja, liebe Leute, dann wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß beim Rätseln und Grübeln. Ja, Nico hat ja eine ziemlich knackige Frage gestellt. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Frage zu beantworten, und zwar aus unserer letzten Folge. Der gute Marco, der hat ja bei der Aladdin-Episode auch eine Frage an euch gestellt. Und jetzt hören wir uns mal die Auflösung an.
Jo, Leute, Marco hier von der Flimmerkiste. Ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig aus unserer Aladdin-Episode. Und die Frage war ja, in was hat der Djinn, also Bud Spencer, die zwei Bösewichte in Al-Hadins Haus verwandelt? Es war zwei Schaben. Ich würde auch noch Käfer gelten lassen, aber es waren zwei Schaben. Das war die richtige Antwort. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Episode Schelle links, Schelle rechts mit Marcel und Nico. Liebe Grüße!
Ja, Gentlemen, dann würde ich sagen, wir schließen fast schon ab. Wir gehen jetzt noch einmal auf Rip, auf den Hauptdarsteller, auf Hulk Hogan ein bisschen genauer ein. Ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Du kannst anfangen, wo immer du willst. Hulk Hogan, der wohl bekannteste und auch, ja, ich würde mal sagen, im Mainstream populärste Wrestler oder Vertreter des professionellen Wrestlings aller Zeiten.
Ne? Ja.
Und also, ich glaube, da kommt kein anderer hin. Also selbst ein The Rock wird dann nicht unbedingt hinkommen. Ein Undertaker vielleicht. Nee, glaube ich auch nicht so richtig. Nee, also ich denke mal Hulk Hogan. Wer den Namen Hulk Hogan schon mal gehört hat, der weiß sofort, ja, alles klar, das ist ein Wrestler, das ist ein Catcher, der auch hier und da vielleicht mal so ein bisschen in der Mainstream-Popkultur sich hat blicken lassen. Geboren am 11. August 1953, auch in Georgia, Augusta, Georgia.
Mhm. Als Terry Bollea.
Terence Gene Bollea, ganz genau.
Gene.
Ja, genau. Ja, er ist französischer, italienischer, panamaischer und schottischer Abstammung. Also das ist ein richtiger Mix gewesen. Ja. Ja, sein Vater italienischer Abstammung und wenn Hulk Hogan nicht unbedingt Wrestler geworden wäre, hätte er auch durchaus Baseballspieler oder vielleicht sogar Rockmusiker werden können.
Mhm.
Denn er war in der, wie hieß das, nee, Minor League? Doch, Minor League, genau. Das ist sozusagen sowas wie die zweite Liga des Profi-Baseballs. Da war okay. Da war er ziemlich erfolgreich. Hat Betriebswirtschaft studiert, das wusste ich übrigens auch nicht.
Krass.
Ja. Ich hatte irgendwo auch mal gelesen, dass er Bankkaufmann gewesen sein soll, aber das konnte ich nirgendwo bestätigen, aber wahrscheinlich auch in Fehlinformationen im Netz. Ja, wie ich gesagt habe, er hätte auch Rockmusiker werden können, er hat Bass gespielt bei Infinity's End und Ruckus. Das sind auch so Bands, die mir nichts gesagt haben. Weiß nicht, Habt ihr die mal gehört oder so?
Nee, sagt mir gar nichts.
Ja, und dann, er wurde halt entdeckt von Jack und Jerry Briscoe und hat dann angefangen, bei Hiro Matsuda in Japan Wrestling zu trainieren. Und gleich bei seiner ersten Lehrstunde hat er sich das Bein gebrochen.
Ja, das sagtest du mir doch damals nach dem ersten Wrestling-Training.
Nach deinem ersten Wrestling-Training?
Ja, nach meinem ersten Wrestling. Hey, du warst besser als Hulk Hogan. Ich sowieso. Ja, der hat sich gleich nach dem ersten Training sich das Bein gebrochen. Okay.
Hab ich das gesagt? Das weiß ich gar nicht.
Ja, doch, daran kann ich mich erinnern.
So. Ja, 1979 kam er dann zur WWF. Oder damals hieß es, glaube ich, noch WWWF, also World Wide Wrestling Federation.
Mhm.
Und hat als Heel tatsächlich gestartet und hat Freddy Blassie an seine Seite als Manager gestellt gekriegt.
Classy Freddy Blassie.
Ja.
Mit seinem kleinen Stock. Ja. Mhm.
Wird sogar übrigens auch in einem Song von R.E.M. erwähnt, der Mann. Also Freddy Blassie. Ja, ja, Man on the Moon.
Okay.
Ah. Ja. Gleich zu Anfang. Ja. Was hat er denn sonst noch so gemacht, Nico? Mach mal weiter, bitte.
Ja, du sagst es schon. Er fing als hier bei der WWF an.
Ja.
War dann aber nicht so erfolgreich und ging dann zu AWA. Mhm. Da wurde er wirklich zum Publikumsliebling und kam dann, dann merkte die damalige WWF, da hatte sie sich schon umbenannt,
ja.
Merkte, okay, der ist beliebt, wir versuchen es nochmal mit ihm. Und da kam dann das erste, da wurde er dann auch halt zum Publikumsliebling, eben unter seinem Hulkamaniac und vergessen. Auch ein geiler Song, muss man sagen.
Ja, ja. Real American von Rick Derringer, genau.
Ja, genau. Und ja, hat nicht lange gedauert. Dann durfte er dem Iron Sheik damals den WWF-Titel abnehmen.
Genau,
und den hielt er auch
4 Jahre, glaube ich, ne?
4, ja. Ja, wann hatte er ihn verloren? Das war gegen Andre the Giant, genau.
Ja, so ein etwas düsteres Finish bei WrestleMania 4 war das, ne?
Nein, das war ja das Turnier bei WrestleMania 4, weil es ja vakant war.
Ja, irgendwie sowas.
Das war bei Saturday Night Main Event, wo er die Titel, und dann hatte Andre ihm den Million Dollar Man verkauft und da sagte der damalige Präsident Jack Tunney, nein, so geht das nicht, also wird das Turnier, gibt es ein Turnier um den Titel,
ja.
Und wo dann halt am Ende Randy Savage und hier Million Dollar Man Ted DiBiase
im Finale
gestanden, ja. Und Randy Savage zum ersten Mal World Wrestling Federation Champion wurde.
Genau.
Ja.
Aber gehen wir mal weiter auf Hogan.
Genau.
Steffen, du wartest, du hast was?
Ihr seid hier so im Flow, ich wollte euch nicht unterbrechen.
Immer.
Ich wollte nur vielleicht kurz sagen, der damalige Präsident Jack Tunney.
Ja,
also
ja, genau.
Es war ja nur so ein Papiertiger. Ja. Also so ein, quasi, also ja, McMahon, ja, hat ja natürlich die Fäden gezogen. Aber ja, ich hab mal so ein Meme gesehen, immer, da war so ein Bild von Jack Tunney und stand drunter, immer wenn dieser Typ vor die Kamera trat, wurde es ernst.
Ja.
Da wusstest du genau, der Jack Tunney verkündet jetzt, irgendein Titel wird aberkannt oder irgendwas. Also war ja alles. Nicht real, aber damals so als Teenager habe ich das immer schon gedacht. Das war so ein, ne, Jack Tunney, war ja so eine Respektsperson mit Anzug, der saß, hat immer ganz ernst geguckt. Das war so wie die Ansprache des Bundespräsidenten zu Silvester. Ne?
Richtig.
Jack Tunney wieder was quasi in die Kamera sprechen durfte. Also ja, ganz witzige Geschichte.
Ja, wenn der zu sehen ist, war die Kacke am Dampfen. Ne? Also
da war die Kacke am Dampfen, ja, aber richtig.
Ja.
Ja, genau.
Ja, klar. Wie du schon gesagt hast, Nico, hier nach dem Sieg von Iron Sheik ging dann so die Megakarriere von Hogan dann auch so langsam los.
Ja,
bis in die frühen 90er dann, also so bis 93 dann war
bis er. Bis 93.
Genau.
Ja.
Und
sein letzter Auftritt, glaube ich, war halt das King of the Ring Turnier,
genau.
93.
Gegen Yokozuna. Also,
ja.
Gegen Yokozuna.
Ja,
das
genau.
Leider auch ein. Ich weiß, dir bleibt das King of the Ring Turnier, dir Marcel, bestimmt gut in Erinnerung, okay, weil wer ist da King of the Ring geworden? Logisch. Ja, ja.
Bret Hitman Hart natürlich.
Ja, ja, aber naja, das Match selber zwischen Yokozuna und Hulk Hogan, naja, sei dahingestellt. Ja. Und dann wechselte er dann wirklich zur Konkurrenz damals.
Zur WCW, genau.
WCW.
Ja, weil damals war die WWF nämlich, also 93, 94 gab das ja den Steroidskandal. Und infolgedessen hat Hulk Hogan dann gesagt, er zieht sich vom Wrestling erstmal zurück und taucht dann allerdings 1994 dann bei der Konkurrenz auf. Ja.
Man hat ja auch schon, witzigerweise, man hat ja auch schon gesehen, wenn ihr euch mal so die Physis von Hulk Hogan, der 80er, ja, vergleicht mit der, die er hatte bei seiner Rückkehr. Er hat ja quasi diese kurze Rückkehr Anfang 93,
ja,
als er da mit Brutus Beefcake zusammen im Team aufgetreten ist, und WrestleMania 9 hat er ja Yokozuna den Titel dann abgenommen, ganz, ganz kurzfristig.
Ja.
Und da sah er schon wesentlich schmäler aus, ja, als er noch Ende der 80er aussah, weil er schon, ich glaube, da nicht mehr so viele Steroide genommen hat oder
genau,
hat gar keine, also was, es wird schon noch was dabei gewesen sein. Und wie du richtig sagst, dieser Steroid-Skandal, der hat ja dann auch dafür gesorgt, dass diese richtigen dicken Brocken erstmal so ein bisschen aus der Schusslinie genommen wurden und dann eher so die technischen Wrestler wie Bret Hart und Shawn Michaels gepusht wurden. Das hast du dann ja auch gemerkt. So in den, oder auch die New Generation, so hieß es ja, glaube ich, damals, wo dann war, und auch der Razor Ramon und wie sie alle hießen, die waren ja alle nicht mehr ganz so bulky, sage ich mal, wie jetzt ein Hulk Hogan in den 80ern und auch ein Ultimate Warrior zum Beispiel.
Oh ja, ganz genau.
Ja.
Aber auch Randy Savage zum Beispiel, der ist ja auch schmaler geworden, das konnte man ja auch
sagen.
Der war in den 80ern ist er ja noch ein richtiger Brocken gewesen.
Das stimmt. Witziger, was jetzt gar nichts damit zu tun hat, aber was mir gerade noch einfällt, Ric Flair zum Beispiel. Ric Flair hat ja eine krasse Verletzung gehabt in den 70ern, irgendwie ein Flugzeugabsturz oder irgendwas.
Mhm.
Und ihr müsst euch mal Bilder angucken von Ric Flair vor seinem Unfall.
Ja.
Das war ein Viech, das denkst du dir gar nicht, weil Ric Flair war ja eigentlich immer so mittel, also schon gut trainiert, aber halt nie so ein Riesenbrocken.
Mhm.
Ja. Aber wenn du in den 70ern anschaust, als er noch jung war, vor seinem Unfall, ich glaube, der Arzt hat dann gesagt, sie können nie wieder wrestlen oder was auch immer.
Ja,
und er hat es dann trotzdem wieder gemacht. Und aber einfach mal googeln, Ric Flair before accident.
Ja.
1970 hier rein. Es geht heute nicht um Ric Flair.
Nein, aber es stimmt. Also, an den Steroiden kommen wir einfach nicht vorbei, wenn man über Ellenbogen spricht.
Ja.
Oder generell über das Wrestling, Es ist einfach so. Es ist nochmal so. Und du kannst mir nicht erzählen, dass, also ich glaube einfach bis heute nicht, dass es einen Wrestler gibt, einen Profi-Wrestler, der sagt, er hat nie irgendwas mit Steroiden zu tun gehabt. Die allerwenigsten vielleicht. Also einem CM Punk würde ich das vielleicht noch abkaufen.
Mhm.
Ungefähr. Aber auch, vielleicht gibt es da auch irgendwelche natürlichen Mittelchen oder so. Ist aber auch egal, das soll nicht das Thema sein, aber wir machen dann einmal ganz kurz dann noch weiter mit Hulk Hogan. Ja. Also er ging dann 94 zur WCW, ist auch da sofort der absolute Superstar, der Mega-Held gewesen. Und 96 hat er einmal das ganze Wrestling-Business komplett an einem Abend umgekrempelt.
Bam!
Ja, indem er dann einen Heel-Turn des Jahrtausends gemacht hat.
Ja.
Also find ich bis heute immer noch faszinierend. Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie so der ganz große Fan von Hulk Hogan. Klar, ich fand es irgendwo auch schon so ein bisschen spannend, den als Superstar dort zu sehen bei der WWF damals. Ich war jetzt nicht so der ganz große WCW-Fan. Aber ich war jetzt nie so der große Verfechter von diesen Powerhouse-Typen. Ne? Ich mochte immer ja so ein bisschen die kleineren, die Techniker. Ne? Bret Hart, Owen Hart zum Beispiel. Oder auch Shawn Michaels, den fand ich zu Anfang auch nicht schlecht. Aber Hulk Hogan kennt man natürlich auch und man hat sich auch gefreut, wenn der mal gewonnen hat. Ich habe mich auch damals 93, muss ich noch einmal ganz kurz ausholen, habe ich mich auch gefreut, als ich den Ultimate Warrior live sehen konnte in Kiel. Das war auch das war auch richtig, richtig toll. Ich habe den Warlord gesehen, ich habe Hercules gesehen. Also das waren ja auch welche, die sind ordentlich aufgepusht gewesen. Und war geil, war total cool.
Ja.
Ne? Das siehst du natürlich irgendwann im späteren Alter etwas anders. Aber zurück zu Hulk Hogan. Er hat dann mit der NWO einmal komplette Wrestling-Geschichte geschrieben bis zum Ende der 90er und dann auch schon fast zum Ende der seiner WCW-Zeit. Dann gab es nochmal für einige Jahre den einen oder anderen letzten großen Run bei der WWE. 2002 wurde die World Wrestling Federation ja in WWE umbenannt, nach einem Rechtsstreit mit der Umwelt- und Tierschutzorganisation WWF. die habe ich damals tatsächlich angeschrieben und gesagt, ihr seid doch bescheuert. Die WWF gibt es doch viel, viel länger als euch. Naja, war nicht ganz richtig, aber die E-Mail ist sowieso nie beantwortet worden.
Ich war auch erzürnt damals. Und auch dieses, was ich auch furchtbar finde, ist dieses aktuelle WWE-Logo.
Ja.
Ich finde dieses schöne gold-silber-glänzende aus den 80er, 90er, das ist so genial, das ist so ein schönes, so ein wunderschönes Logo, ja, was auch so ein bisschen das Flair der 80er, 90er hat. Damals waren diese glänzenden Logos, ob das jetzt Terminator das Logo war oder halt, keine Ahnung, ja, genau, ne? Das ist einfach so 80s oder so 90s,
ja.
Also eigentlich sollte man es überall draufdrucken, weil das Batman-Logo von 89 ist ja auch so, glänzt ja auch so. Gerade diese groben glänzenden Logos, diese 80er, das liebe ich total. Und ich finde dieses WWE-Logo, gerade das jetzige, wo so ein paar Striche hingekritzelt sind, das ist so hässlich.
Ja.
Also furchtbar. Kurzer Ausbruch, Entschuldigung.
Nee, ich kann das so gut nachvollziehen. Und es gab ja auch immer diese Neuauflage dieses Classic-Logos. Hast du das mal gesehen?
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Dieses kastrierte WWF-Logo. Also
das alte Logo, nur wo das F halt fehlt dann im Prinzip.
Das sieht doch hässlich ohne Ende aus, oder?
Ja, ja.
Damalige WWF-Logo, dieses gekritzelte, das fand ich noch ganz cool, weil das damals ja zu der späteren Attitude-Zeit einfach passte. Ja. Also das hat mir noch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Aber dann, als man da das F abgeschnitten hat, dachte ich mir, oh, nö.
Nee, ich bin, wie gesagt, Fan von dem ganz alten, ganz alten, das, was wir hatten, bis es geändert wurde.
Ja, genau.
Ja,
okay. Ja, was hatte ich jetzt gesagt? Ach so, genau, er hatte dann ja so Anfang der 2000er nochmal seinen letzten größeren Run als WWF-Superstar, dann ist er auch noch mal bei TNA eine Zeit lang gewesen. Aus dem Grunde haben die auch wieder einen viereckigen Ring, weil er mochte den sechseckigen nicht. Ja, und so weiter und so fort. Also wrestlingmäßig hat er dann auch nichts Weltbewegendes mehr gerissen.
Ja. Nein. Er war noch Host von WrestleMania 30.
Ja, das hat er gemacht. Er hat auch eine Zeit lang die American Gladiators moderiert mit der Tochter von Muhammad Ali, Layla heißt sie, glaube ich.
Layla, ja.
Ja. Mhm. 1998 wollte er sich zum Präsidenten der USA wählen lassen. Das war allerdings auch mehr so eine WCW-Fun-Kampagne, so eine Storyline. Das war auch nicht so ganz ernst gemeint, aber er hat es damit zumindest in die Nachrichten geschafft. Ich glaube, dass nein. Nein, das wird wohl nicht unbedingt etwas. Habt ihr seine Sendung gesehen, Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling, die auf MTV oder VH1 gelaufen ist?
Ich kenne nur Hogan's No Spaz.
Ja, das kenne ich auch noch. Das habe ich auch
aber so
gesehen. Das war ganz
witzig. Das war interessant mit seiner Tochter. Und
ja, das war klar, dass das jetzt kommt.
Was, die war sogar mal Teil einer Storyline 2005 oder so? Oder 2006.
Kann gut sein, ja. Nee, bei Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling, das war auch so eine Art Casting oder so eine Art Reality-Show. Da hat er auch irgendwelche x-beliebigen Prominente genommen und die sollten dann einfach zu Wrestlern ausgebildet werden. Am Ende hat, glaube ich, Dennis Rodman die Serie gewonnen. Der hatte ja auch schon ein bisschen Wrestling-Erfahrung durch die NWO-Zeit.
Ja,
ernst nehmen konnte man das nicht, aber es war einfach mal so ganz lustig, sich das für 20 Minuten mal so am Tag anzugucken.
Wenn es danach geht, hätte man auch Stephen Amell, den Arrow-Darsteller, nehmen können, weil der Bullet Club-Erfahrung hat.
Ja, siehst du. Aber ich glaube, da war Stephen Amell noch nicht so bekannt zu der Zeit.
Ja, gut, ja.
Naja, dann gibt es natürlich noch einige Skandale, womit er in den letzten Jahren hauptsächlich in den Fokus gerückt ist, ne? Ich sag nur das heimlich aufgenommene Sextape, ne? mit dem anschließenden Prozess von der Gawker.com-Seite, die ihm angeblich 115 Millionen Dollar Schadensersatz eingebracht hat. Die Seite ist dadurch insolvent geworden, welche Überraschung. Und ja, zuletzt auch sehr negativ aufgefallen, eben als Trump-Unterstützer, also hätte man sich aber irgendwo auch irgendwann denken können, wie ich finde. Also wenn er so pro Amerika ist, ich glaube nicht, dass der als Demokrat irgendwann sehr glaubwürdig gewesen ist. Aber ich will das nicht zu politisch hier machen. Wie ich gesagt habe, Ende Juli, ich glaube am 24. 23., 24. Juli diesen Jahres an einem Herzinfarkt im Alter von 71 Jahren verstorben. Ja, natürlich irgendwo schon ein großer Verlust, gerade als Wrestling-Fan und eben auch ist ein Teil unserer Jugend, unserer Kindheit, das dann auch wieder jetzt weggebrochen ist. Ja, kann man leider nicht ändern. Ne?
Nein.
Nee, also ich habe alles gesagt. Steffen, möchtest du noch irgendwas ergänzen, irgendwas loswerden dazu?
Ja, vielleicht noch ganz kurz. Klar. Er war ja nicht nur als Schauspieler hat er jetzt nicht nur in Der Hammer mitgespielt und in Der Ritter aus dem All, sondern hat in den 80ern beim A-Team hat er zwei Auftritte gehabt.
Ja.
Und natürlich bei Rocky 3 als Thunderlips, das soll man euch vergessen.
Ja.
Also Remarkable, also in den 80ern war er ganz weit oben. Also da war auf allen Kanälen, war gar nicht drum rumzukommen um Hulk Hogan irgendwie. Hm. Das wollte ich noch kurz noch sagen.
Klar.
Dann vielleicht einfach mein Gefühl, was ich hatte, als ich erfahren habe von dem Tod von Hulk Hogan, es war ziemlich, also ich habe es das gar nicht geglaubt, ein Bekannter, also ein Kumpel hat mir per WhatsApp dann geschrieben, irgendwie Hulk Hogan ist gestorben, da habe ich gesagt, ja, verarsch mich nicht. Ne?
Ja.
Und dann habe ich nämlich, dann habe ich auch Wikipedia aufgemacht und das ist ja mal ein relativ gutes Zeichen, wenn du sofort siehst, also es gibt ja mal irgendwelche Freaks, die da wahrscheinlich nur drauf warten und sofort Wikipedia aktualisieren, wo du dann siehst, du erfährst 5 Minuten vorher, dass eine Person verstorben ist und dann guckst du auf Wikipedia und dann steht schon da, ist verstorben.
Mhm.
Also irgendwie gibt es da welche, die nichts anderes machen den ganzen Tag. Und ich hatte dann auf Wikipedia geschaut und da war es tatsächlich noch nicht aktualisiert.
Ah.
Also es war muss ganz frisch gewesen sein.
Ja.
Und dann habe ich ihm das am Anfang noch nicht geglaubt. Aber dann häuften sich natürlich, oder du guckst auf Facebook, da ist ja deine Timeline dann voll von irgendwelchen Rest in Peace und sowas oder keine Ahnung.
Mhm.
War auch noch nicht der Fall. Aber
ja,
irgendwann kam es dann so und da habe ich es dann geglaubt oder dann wusste ich auch, dass es wirklich so ist. Und ja, was ich gemacht habe, ich war nie ein großer Hulk Hogan-Fan, also ich war Wrestling-Fan, immer großer Wrestling-Fan. Hulk Hogan hat nie zu meinen Lieblings-Wrestlern gehört, aber man muss ihm natürlich danken für das, was er getan hat, fürs Business. Ja.
Absolut, ja.
Und irgendwie hat er auch trotzdem mit dazugehört. Und für mich war dieser Moment WrestleMania 9, also erstens bin ich großer Las Vegas Fan und es war halt Open Air in Caesars Palace.
Ja,
das war für mich was ganz Besonderes. Es war auch das Motto altes Rom damals. Viele sagen immer, die WrestleMania 9 ist die schlechteste WrestleMania aller Zeiten. Ich mag es eigentlich gern, weil auch mein Lieblingswrestler Tatanka hatte da ja sein unvergessliches Intercontinental Match gegen Shawn Michaels, wo er um den Titel betrogen wurde.
Mhm.
Aber lange Rede, ich will es gar nicht. Also diese WrestleMania 9, die ist eigentlich für mich meine schönste WrestleMania gewesen, weil es die erste war, die ich so wirklich live also die anderen habe ich dann rückwirkend, also die bis 88 habe ich dann rückwirkend danach, aber WrestleMania 9 war das erste PPV, was ich selber live am Fernseher gesehen habe.
Ja.
Und dann war ich wirklich, und Hulk Hogan war ja weg dann eine Zeit lang und man dachte immer, oh, Hulk Hogan, den habe ich gar nicht mehr so aktiv mitbekommen, weil der schon weg ist jetzt oder so. Und dann er kam ja dann vorher wieder mit Brutus Beefcake, wie gesagt, und das fand ich schon ziemlich cool als Kid. Ich gedacht habe, Scheibenkleister, das kann doch jetzt nicht sein, dieses Unstoppable Monster. Und dann kommt auf einmal der Hulkster rein und ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, weil dann gibt es diese Szene, wo Bret Hart sagt, geh hin, schnapp ihn dir, geh rein, hol ihn dir. Ne?
Ja,
genau. Und da, oh, ich kann jetzt fast anfangen sollen, weil es so geil einfach.
Ja.
Und dann geht Hulk Hogan da rein, macht 2 Moves und pinnt ihn und dann hält er den Titel in die Arme, in die Höhe quasi. Und das ist für mich der Moment, und das habe ich mit meiner Frau, ich habe gesagt, Schatz, Hulk, sie war auch ein Hulk Hogan-Fan, also weil er in der Popkultur halt präsent war, auch die Reality-Doku da auf MTV, und sie hat ihn auch schon gemocht, ja.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, Schatz, wir gucken uns jetzt das Match nochmal an, es waren ja nur 30 Sekunden oder so hat das Match gedauert, Hulk Hogan, Yokozuna, ne?
Ja.
Aber ich gesagt, die Szene gucken wir uns jetzt einfach nochmal an und denken kurz an Hulk Hogan. Ne? Und das war dann irgendwie ganz, ganz, ganz seltsam, und also es fehlt mir schon, oder es war schon, es gibt ja so gewisse Promethode, die einem egal sind, oder man denkt, und manche Promethode, die einen richtig so aus der Bahn werfen, auch Bud Spencer damals war für mich auch
absolut.
Ne? Ja, der war natürlich schon alt, klar,
aber trotzdem,
wenn Person dann weg ist, dann ist es irgendwie, oder Leonard Nimoy, Mrs. Bock damals war für mich auch so ganz, das waren so gewiss, und Hulk Hogan hat für mich auch dazu gehört, obwohl ich nie der große Fan war von ihm. Aber es ist halt eine Figur gewesen, die einfach präsent war. Und ich gucke jetzt gerade wieder das A-Team mit meiner Frau an. Also wir bingen die ganzen Folgen durch. Also wirklich, wir haben jetzt gerade vor kurzem Hulk Hogan vorgegangen, die nicht gut war, aber trotzdem, dachte, boah, guck mal, Hulk Hogan, ne?
Mhm.
Da hat er noch gelebt. Also wie gesagt, mich hat das schon getroffen.
Ja, das ist wirklich echt schlimm gewesen. Also ich denke da auch gerade an diese Szene zurück, an diese WrestleMania 9. Es war ja auch einige Wochen vorher, als sein Comeback angekündigt wurde. Ich hatte das zufällig mal, also mein Onkel hatte das mal aufgenommen. Der hatte Satellitenfernsehen auch aus England und den USA. Und
Sky lief, One. Sky
lief,
One.
Richtig. Und dann lief ja, das lief. Ah. Dann hatte er das mal dort aufgezeichnet. Und da war dann auch dieses Statement oder dieses Interview mit Vince McMahon im Ring. Und dann sagte Hulk Hogan noch, I am back in the WWF. Und als ich das gesehen habe, ich habe so Gänsehaut gekriegt. Ich dachte, was geil, cool, Hulk Hogan ist wieder da. Ich so damals als Neunjähriger, ich hab mich so gefreut, ihn dann auch bei WrestleMania 9 zu sehen. Das Match selber mit Brutus Beefcake gegen Money Inc. damals, das fand ich jetzt nicht so besonders. Das war mir relativ egal. Da dachte ich mir, okay, ich habe mir jetzt noch ein bisschen mehr versprochen. Aber als er dann am Ende dann innerhalb von, ja wie du sagtest, 30 Sekunden Yokozuna den Titel abgenommen hat, das war schon... Ach, das war schon schön. Ja. Das war wirklich sehr, 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 sehr schön. Und ich habe mich auch echt geärgert, als er den Titel wieder gegen Yokozuna beim King of the Ring Turnier abgeben musste, durch eben diese explodierende Fotokamera.
Ja, ja, das war wieder, aber es war fast zu erwarten, oder man hat eigentlich, ja, also im Nachhinein ist es nach, oder halt war es erwartbar irgendwie, dass, weil es war ja diese Ära, Hogan war ja eigentlich in der WWF schon vorbei gewesen. Und das war nur noch mal so ein letztes Aufflammen, mit dem ich eh nicht gerechnet hatte und über das ich mich trotzdem sehr gefreut habe. Und von dem her war es schade, aber ich fand es auch gut. Also Yokozuna war ja damals verhasst, also es war ein ganz netter Typ, der Rodney, ist ja aus der Red Shrinker Family da, also ist ein super netter Typ gewesen, aber war damals so ein Monster-Heel und so eine Hassfigur, dass ich gedacht habe, wann kommt endlich, oder auch als Lex Luger dann diesen Body-Slam-Contest gewonnen hat, auf der USS Intrepid, auch da habe ich eine Gänsehaut nach der anderen bekommen, weil ich dachte, geil, ey, jetzt hat endlich mal jemand geschafft, Yokozuna zu slammen. Und dann war Lex Luger war dann auf einmal das Face, ne, im Prinzip, und er sollte der Nachfolger von Hulk Hogan werden. Und ich war auch kurze Zeit war ich richtiger Lex Luger-Fanboy, ja. Mhm. Aber hat ja dann doch irgendwie nicht so geklappt. Aber es geht halt auch nicht um Lex Luger, sondern
um Hulk Hogan. Nee, aber man kommt so schnell ins Abschweifen. Das ist einfach so, das ist schon richtig.
Ja. Nein, das kann man als Vorspann für unsere Folge Wrestling der 80er und 90er nehmen.
Ja, die wird kommen auf jeden Fall.
Die wird kommen, ja. Da freue ich mich auch schon. Da lassen wir uns Zeit. Und wenn es zwei oder drei Teile wird, das ist mir auch egal.
Ja.
Ach ja.
Ja. Ich wollte gerade sagen, da können wir richtig ausholen.
Gut. Ja, liebe Leute, ich sag erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr so lange jetzt zugehört habt, dass ihr da bis hierhin durchgehalten habt. Das ist ja länger als so manches Match von Hulk Hogan. deutlich. Und Steffen, auch dir wieder vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast dabei warst. Ne? Hat mich sehr gefreut, dich mal wiederzusehen und auch wieder zu hören.
Sehr gerne.
Nico, bis zum nächsten Mal.
Ja,
Nein, ach komm, du weißt genau, wie ich das meine. Ohne dich kann ich den Podcast hier auch nicht machen.
Das weiß ich.
Naja, gut, einmal habe ich es ja schon geschafft, ne?
Ja.
Da wurdest du ja von Jahren sich vertreten.
Das wirst du mir noch in 5 Jahren vorhalten.
Nee, werde ich nicht, aber...
Weil du es vergessen hast, stimmt. So ein langes Gedächtnis hast du nicht.
Ich bin ja nicht wie Otto. Ich mache ja nicht seit 40 Jahren dieselben Witze.
Stimmt.
Nein. Gut, ich sage vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Sprechen, fürs Besprechen. Und Steffen, ich glaube, bis zum nächsten Mal. Das wird nicht allzu lange dauern, hoffe ich zumindest, weil das macht so Spaß, jedes Mal mit dir hier eine Folge aufzuzeichnen. Und ich mag eigentlich auch gar nicht die Aufnahme beenden, aber so langsam sollten wir.
Bevor die Leute noch einschlafen hier vor den...
Ich baue so ein, vielleicht baue ich sonst zwischendurch ein paar Soundeffekte, so eine Ringglocke ein, dass sie wieder wach werden oder so.
Ding, ding, ding.
Gut. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.